Schauen wir mal als erstes, bevor wir uns mit den Mechanismen, die zur Inflation führen oder zu einer Deflation, schauen wir uns als erstes mal an, wie denn eigentlich die Auswirkungen von diesen Größen sind, warum man denn eigentlich überhaupt nachdenkt über diese ganze Geschichte mit Inflation und Deflation. Auf der Folie 46 habt ihr so ein nettes Familienidyll. Ihr seht da im Vordergrund Vater, Mutter, zwei Kinder. Sind alle total happy, weil sie ein Picknick im Freien machen. Etwas komisch sieht da dieser Herr auf dem Gaul aus. Das ist eine Allegorie, die nennt sich der apokalyptische Reiter. Was sind dessen Attribute? Erstens, er ist ein Knochenmann. Zweitens, er hat die Sense zum Abschneiden des Lebensfadens dabei. Und drittens, er hat die Waagschale dabei, wo also abgewogen wird, ob der Mensch für zu leicht befunden wird oder nicht beim Eintritt ins Jenseits. Und das Pferd, das er reitet, sowas nannte man früher eine Schindermähre. Das war also ein Pferd, das zu nichts mehr taugt, in dem Fall, weil es total abgemagert ist und das dann zum Pferdemetzger, zum Schinder kommt. Im Hintergrund sehen wir eine Stadt im linken Bereich, rechts ein bisschen Industrie. Da steigt noch Rauch auf, also da scheint noch irgendwie gearbeitet zu werden. Warum ist dann hier im Vordergrund diese Szene? Naja, das Ganze ist noch nicht vollständig. Wenn wir mal draufklicken auf die Folie, dann sehen wir es jetzt vollständiger. Das war eine Schießscheibe, die irgendwann so 1924 angefertigt wurde, zur Erinnerung an die furchtbare Teuerung im Jahre 1923. Und das ist eigentlich das einzige Exponat, das ich kenne, das so schön mal auflistet, wie eigentlich diese Teuerung stattgefunden hat. Und damit wir das besser sehen, habe ich da mal was rausvergrößert. Wenn ihr nochmal klickt, erscheint es. 50 Gramm Weißbrot haben im Januar gekostet 50 Mark, im Juni 300 Mark und im Dezember nicht 30 Mark, sondern 30 Milliarden Mark. Was war hier passiert? Das Geld ist wertlos geworden mit einer immer größeren Geschwindigkeit. Der Mechanismus war, dass im Ersten Weltkrieg, der bis 1918 ging, schon viel Geld in Umlauf gebracht wurde, um den Krieg zu finanzieren. Dass nach dem Versailler Vertrag 1919, der also die Kapitulationsbedingungen Deutschlands regelte, Deutschland verpflichtet war, noch mehr Geld rüber zu transportieren zu den Siegermächten plus kostenlose Reparationen, also Waren. Um die zu erstellen, musste man Geld bezahlen hier im Inland, hat aber dafür dann nichts erlösen können. Und dieser Mechanismus hat dazu geführt, dass wenig Ware im Inland war, aber viel Geld im In- und Ausland da war, das was hätte kaufen wollen in Deutschland. Und das hat dann eben zu dieser Inflation geführt. Damit ihr da ein Verständnis dafür bekommt, vom Situativen her, warum, obwohl die Fabriken rauchen, ist die Bevölkerung so in Not, dass sie sich teilweise wirklich von Gras ernähren musste. Ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, da ist so kahler Boden zu sehen, so brauner Boden, das soll auch mit andeuten, dass die Leute eben sich teilweise wirklich von Gras ernährt haben, ohne Umweg über die Kuh. Und das hing damit zusammen, es wurden die Löhne normalerweise vereinbart am Freitag für die Folgewoche. Diese Löhne sind schon angepasst worden, aber die Inflation war in der Zwischenzeit so stark, dass man sich, wenn dann am nächsten Freitag die Löhne ausbezahlt wurden in bar, dass man sich für diese Löhne dann auch als arbeitendes Mitglied der Bevölkerung nicht ausreichend Geld kaufen konnte, um sich und seine Familie zu ernähren. Die Leute sind teilweise am Arbeitsplatz an Entkräftung gestorben. Um das nochmal anders zu illustrieren, ein Student von mir hat das mal erzählt aus seiner Familie, die in Kempten und Umgebung gelebt hat. dass der Großvater oder Urgroßvater von ihm in die Stadt reingegangen wäre in der Früh von einem Nachbarort und beim Metzger ein Schwein verkauft hat. Dann ist er wieder raus aufs Dorf, hat seine Tagesarbeit erledigt und ist abends dann ins Wirtshaus. Und er konnte sich am Abend vom Erlös für das ganze Schwein in dem Wirtshaus noch eine halbe Bier kaufen. Und jetzt stellt euch das mal über den Zeitraum einer Woche vor. Dann wisst ihr, warum auch Leute, die arbeiten konnten und arbeiten wollten, nicht ausreichend Geld zum Überleben hatten. Die Kindersterblichkeit war in der Zeit in Deutschland so groß wie in Krisengebieten Afrikas. Ja, ich habe hier nochmal so ein paar Illustrationen auf der nächsten Folie drauf mit dieser Inflation. Ihr seht da zum Beispiel links so ein Foto, wo Kinder mit Geldbündeln spielen, weil die ja nichts wert waren. Ich habe auch nochmal eine Illustration gemacht für euch, wenn ihr klickt, dass ihr seht, wie das denn wirklich zahlenmäßig ausschaut, so eine Inflationsrate. Und ich glaube, das ist dann nochmal besser, als wenn man da einfach nur die Zahl 30 sieht und davor Milliarden hat. Zum Schluss nochmal rechts zwei Bilder, wo also dann diese wertlosen Geldscheine, nachdem endlich das neue Geld da war, einer Endbestimmung zugeführt wurden, sei es, dass man sie zusammengekehrt hat auf die Straße, weil es die Leute weggeworfen haben, das wertlose Geld, oder dass man es verheizt hat, damit es wenigstens noch eine Funktion hatte. Auf der Folie 48 sehen wir jetzt eine Grafik, wo wir mal Inflationsraten in Deutschland sehen, vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Wir sehen diese Jahre der Hyperinflation. Das Ganze hat schon angefangen mit starken Inflationsraten noch zu Kriegszeiten, als man, wie gesagt, zur Kriegsfinanzierung jede Menge Geld gedruckt hat. Dieses jede Menge Geld drucken, damit sind ja schwerpunktmäßig Kriegsgüter gekauft worden, die dann gleich in den Materialschlachten des Ersten Weltkriegs wieder vernichtet wurden, wo also nichts übrig blieb. Und dann ist es eben explodiert, bis man dann eine neue Währung gefunden hat, die das Ganze wieder so ein bisschen gefestigt hat. Dann kam 1929 der Anfang der Weltwirtschaftskrise, wo viele Unternehmen zusammengebrochen sind, wo die Leute plötzlich kein Geld mehr gehabt haben, weil es keine Kredite gab und so weiter und so fort. Und die Unternehmen hatten dann Schwierigkeiten, ihre Produkte zu verkaufen. Und deswegen kam es plötzlich zu einer Deflation. Das sind diese roten Balken. Und da seht ihr oben ein relativ gemäßigtes Bild. Ich fahre sie durch Berlin. Je parle français, I speak English. Yo habla español. Also da preist sich jemand an für die Ausländer, die vielleicht noch irgendwie so Geld haben. Und wenn wir da nochmal klicken, dann kommt da ein anderes Bild. Ich suche Arbeit jeder Art. Das macht es deutlicher, wie denn damals die Situation, die Verzweiflung war. Warum? Weil durch diese Deflation jeder gesagt hat, das Geld, das ich habe, das will ich behalten, das gebe ich nicht aus, denn es wird ja immer wertvoller. Naja, wenn wir nochmal eins zurückgehen, dann sehen wir, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eine entsprechende Inflation hatten. Diesmal ohne großartig dieses Geschehen noch mit den Reparationen, aber wieder der gleiche Grund, Kriegsfinanzierung, wahnsinnig viel Geld in Umlauf gebracht, der Gegenwert an Waren, zivil sowieso nicht brauchbar, wenn er nicht sowieso völlig zerstört war. Also das Ganze machte wenig Sinn. Dann Einführung der neuen Währung 1948 und dann schießen die Preise erst einmal hoch, weil die ganzen Spekulanten halt gesagt haben, ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die ganzen Waren loswerden und dass wir noch ordentlich Geld verlangen dafür. Dann hat man gesehen, also irgendwie zahlen die Leute nicht so viel, dann hat man erstmal wieder zwei Deflationsjahre und dann ist man nochmal mit einem Inflationsjahr wieder zum Ausgleich gekommen und dann ging es mal so halbwegs normal weiter. Ja, das muss man so diesen Zeitraum da um den Wechsel von den 1940er zu den 1950er Jahren, das muss man wirklich so als diese Einschleifphase für die neue D-Mark sehen. Ja, und dann ging es nach rechts rüber mit der D-Mark. Und ihr seht jetzt plötzlich in den 1970er Jahren, 1980er Jahren Inflationsraten wieder über 5%. Dinge, wo die Deutschen aus der Vergangenheit eigentlich schon ziemlich gewarnt waren, hey, sowas muss man nicht unbedingt wieder haben. Das gleiche nochmal Anfang der 1990er Jahre, als der Wiedervereinigungsboom war und plötzlich 17 Millionen neue Nachfrager da waren für Güter, die fast durchweg in Westdeutschland hergestellt wurden. Und dann sehen wir den Übergang in die 2000er Jahre. Und interessanterweise 1998 wurde ja schon eingeführt der Euro als Rechnungseinheit, 2002 dann als Bargeld. Und wir sehen, hier haben wir diese Einschleifschwierigkeiten, wie damals beim Übergang von der Adolfschen Reichsmark zur D-Mark, nicht. Und wir sehen auch, die Inflationsraten liegen in diesem Zeitraum deutlich niedriger als in den Jahren 1960 bis 1995. Ja? Und man kann also in keiner Weise diese Behauptung rechtfertigen, die unsere Freunde von der AfD immer wieder aufstellen und auch andere besorgte Bürger, wenn ich das mal in Anführungszeichen sagen darf, dass der Euro eine Scheißwährung sei und wir froh sein müssten, wenn wir den nicht hätten. Ja? Das ist also ein völliger Stuss. Das darf man nicht allzu ernst nehmen. Etwas aktuellere Zahlen seht ihr nochmal auf der Folie 49. Da habe ich also die Inflationsraten bis einschließlich letztes Jahr dargestellt. Und ihr seht, dass auch in diesem Zeitraum nirgendwo mehr eine Inflationsrate in der Größenordnung 5% aufgetaucht ist, wie wir das in den 1990er Jahren noch bei der D-Mark hatten. Also diese vielfach behauptete Unsolidität des Euro lässt sich hier zumindest nicht nachvollziehen. Ich will damit nicht behaupten, dass nicht die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank große Risiken birgt für die Geldstabilität. Das ja. Aber bisher hat sie diese Risiken immer gut gemanagt, besser als die Deutsche Bundesbank zu D-Mark-Zeiten. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen mit den Ursachen von Inflation beschäftigen. Wenn ihr auf die Folie 50 geht, wir haben zwei Grundfelder, wo Inflation entstehen kann. Einmal das Inland und einmal das Ausland. Schauen wir uns zunächst einmal die inländischen Inflationsursachen an. Wir haben da als erstes mal die Nachfrageinflation. Das heißt, es entsteht eine Nachfrage, die nicht mehr befriedigt werden kann vom inländischen Güterangebot. Wie kann sowas der Fall sein? Wir hatten in Deutschland drei Phasen, wo wir sowas sehen konnten. Das war einmal nach den beiden Weltkriegen, als in den Kriegen wahnsinnig viel Geld gedruckt wurde und nach den Kriegen durch Zerstörung der Produktionsanlagen, durch die teilweise Verpflichtung, produzierte Güter abzuliefern im Ausland und so weiter, als dadurch dann das Güterangebot im Inland zurückging, auch durch Zerstörung von Infrastruktur und so weiter, war dann die Versorgung mit Nahrungsmitteln zum Beispiel in den Städten nicht so toll. Das Angebot ging also zurück, das Geld war noch da und dann hat man halt immer mehr Geld geboten, um etwas von diesem Angebot zu bekommen und plötzlich hat man halt eine riesige Nachfrageinflation. Es gab nochmal einen leichten Ansatz in der Richtung nach der deutschen Wiedervereinigung. Da hat man damals der Regierung Kohl ganz wesentliche Vorwürfe gemacht, weil sie Folgendes getan hat. Sie hat die Umstellung der Mark der DDR, also der Ostmark, wie man damals gesagt hat, in die Westmark, also D-Mark, zu einem Wechselkurs vorgenommen, der vielen zu hoch erschien, was bedeutete, dass die neu hinzugekommenen Bundesbürger durch die Sparbücher, die sie hatten zu DDR-Zeiten, plötzlich relativ viel Geld hatten und mit diesem Geld dann versucht haben, Westgüter zu kaufen. Ja, alles, was im Osten produziert war, das war aus ihrer Sicht, egal ob richtig oder falsch, war minderwertige Ware. Man wollte endlich Westgüter konsumieren. Und dieses Konsumieren von Westgütern, das wurde also schon fast zu einer Ideologie, kann man sagen. Und deswegen war das also ganz zentral, ganz wichtig, dass man hier diese Geschichte macht. Hat auch die Güterpreise zumindest für bestimmte Sachen stark in die Höhe getrieben. Gebrauchtfahrzeuge war so ein Thema. Auch bestimmte Nahrungsmittel, die man ewig nicht kriegen konnte im Osten, wie Südfrüchte und so weiter, sind da dann hochgegangen. Also das hat man tatsächlich gemerkt. Da sind wir ja plötzlich in Deutschland von etwas über 60 Millionen Bürgern, 65 Millionen, sind wir da auf 82 Millionen gegangen. Ja, die alle Geld hatten zum Kaufen und die auch kaufen wollten, und die sind aber auf die Produktionskapazitäten gestoßen von den 65 Millionen Bürgern. Klar, da kann es zu so einer Nachfrageinflation kommen. Dann schauen wir uns mal mittels eines Klicks die nächste Rubrik an, nämlich die Angebotsinflation. Da haben wir als erstes die Gewinndruckinflation und dann die Lohndruckinflation. Die werden wir uns gleich ein bisschen ausführlicher anschauen. Hier nur der Hinweis, es geht um das Faktorangebot. Also die Eigentümer der Produktionsfaktoren, das sind die privaten Haushalte, die sagen, wir wollen mehr Ertrag für unsere Produktionsfaktoren. So, im Falle der Gewinndruckinflation, da wollen wir mehr für diesen Produktionsfaktor, der Gewinne erschafft, nämlich Eigenkapital. Und im Falle der Lohndruckinflation, da wollen wir mehr für den Faktor Arbeit. Ja, und dann haben wir einen weiteren Aspekt. Die Geldmenge wächst schneller als die Gütermenge. Das schauen wir uns nachher mal grafisch an, wie das zusammenhängen kann. Der Punkt ist sehr wichtig für die Betrachtungsweise der Zentralbank, für die Frage, wo kann ich eingreifen, wie kann ich eingreifen, wann muss ich eingreifen und so weiter. Das ist ein Punkt, den wir uns genau merken müssen, weil er zu tun hat mit dem Handeln der Zentralbank, das wir dann im weiteren Semesterverlauf betrachten werden. Ja, und dann kann so eine Inflation auch aus dem Ausland kommen. Es kann zum Beispiel sein, dass die Güternachfrage aus dem Ausland das inländische Angebot übersteigt. Das haben wir jetzt bei uns in den Industriestaaten eigentlich nie. Das gibt es in einzelnen Teilmärkten vielleicht, manchmal im Immobilienmarkt oder so etwas kommt das vor. Aber dass das wirklich über die komplette Breite geht, wir erinnern uns, von Inflation sprechen wir dann, wenn nicht einzelne Preise, also für Immobilien zum Beispiel, hochgehen, sondern wenn die Preise in großer Breite ansteigen. Dass wir das also wirklich bei Industriestaaten sehen, vom Ausland induziert, weniger. Wo wir das allerdings sehen können, ist dort, wo die Industriestaaten auf Einkaufstour gehen. Wenn wir bestimmte afrikanische Länder anschauen, die wenig Produktvielfalt herstellen, und jetzt kommen plötzlich die westlichen Länder und kaufen dort in großer Menge ein, kaufen diese Güter vom Markt, dann ist es so, dass in diesen Ländern vielfach dann Inflation herrscht, weil die inländischen Nachfrager dann kaum noch was kriegen können und dementsprechend dann die Preise hochtreiben auch. Beziehungsweise die Ursache liegt eigentlich bei den ausländischen Großeinkäufern, aber die drücken halt dann vielfach die Preise eher. So, etwas wichtiger für die Frage importierte Inflation, die also aus dem Ausland kommt, ist der nächste Punkt, dass zentrale Güter, Güter, die also für eine Vielzahl von Unternehmen, für deren Kostenrechnung und damit auch für deren Preisgestaltung wichtig sind, dass solche Güter im Ausland eingekauft werden müssen und dann entweder der Preis in ausländischer Währung ansteigt oder der Wechselkurs verändert sich so, dass wir mehr inländische Währung für den gleichen ausländischen Preis aufwenden müssen oder auch eine Kombination aus beiden. Und diese Situation hatten wir in Deutschland zum Beispiel im Bereich der Primärenergie, insbesondere des Öls, in den 1970er Jahren. In den 1970er Jahren hatten wir zwei sogenannte Ölpreiskrisen. Immer wegen Krisen im Nahen und Mittleren, wegen Kriegen im Nahen und Mittleren Osten. 1973 hatten wir den Yom Kippur-Krieg zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn. 1979 hatten wir den Krieg zwischen dem Iran und dem Irak, wo man sich gefragt hat, ob der Persische Golf als Lieferweg für Öl noch in Frage kommt. Und in beiden Fällen sind also die Ölpreise stark in die Höhe geschossen. 1973 war es wegen der Gründung eines Kartells der Erdöl exportierenden Staaten, des OPEC-Kartells, die sich damals also geeinigt haben, dass die westlichen Staaten, die alle Israel unterstützt haben, dass die bestraft werden sollen, indem man Öl verknappt und es zu einem dementsprechend teureren Preis verkauft. Wir hatten damals vor dieser Ölpreiskrise Energiepreise in der Größenordnung, ja, was weiß ich, 30 Pfennige oder sowas für den Liter Öl. Das war nix, ja. Und da war das wurscht, ob ein Auto jetzt 15 oder 20 Liter auf 100 Kilometer verbraucht hat, weil das Benzin nichts gekostet hat. Man konnte auch als Mitglied der Mittelschicht sozusagen sich das leisten, dass man ein Hallenbad gebaut hat, dass man einfach in den Dreck reinsetzt, wo man außen keine Isolierung hat und auch die Wände jetzt nicht besonders isoliert sind und dergleichen mehr, wo man also das Erdreich sozusagen mitheizt, damit es den Regenwürmern im Winter nicht kalt am Hintern wird. Weil das Öl hat ja nichts gekostet. Ja, und dann kam eben diese Ölpreiskrise und plötzlich sind diese Preise in unerreichte Höhen geschossen. Ja, ihr seht hier auf der Folie 51 zwei Bilder. Schauen wir zuerst einmal das linke an, da sehen wir einen Blick auf eine Tankstelle. Da haben wir links den Preis für Superbenzin, 83,9 Cent. Entschuldigung, nicht Cent, Quatsch, Pfennige. Das heißt also umgerechnet etwa 45 Pfennige. Cent. Irgendwas war halt früh im schwarzen Tee drin. Und rechts neben der anderen Kutsche seht ihr den Preis für Diesel mit 75,9 Pfennigen. Also umgerechnet etwa so 38 Cent. Ja, meine Lieben, das waren noch Preise. Ja, und was war die Konsequenz? Man hat damals eben gesagt, ja Wahnsinn, die Preise sind explodiert, kann sich ja niemand mehr Auto fahren leisten, aber das ist nicht der Grund, warum wir da die Pferdekutschen sehen und warum rechts da dieses Bild da ist von dieser fröhlichen Community, die auf der Autobahn zeltet, sondern der Grund war das sogenannte Sonntagsfahrverbot, das damals erlassen wurde. Da durfte also außer den Blaulichtdiensten am Sonntag niemand mehr mit dem Auto fahren, um Öl zu sparen, damit diese Abhängigkeit von den Importen aus der arabischen Welt abgemildert wird und die Erdölvorräte, die man hat, etwas länger reichen. Das war jetzt keine wirklich dramatisch wirkungsvolle Maßnahme, aber es hat halt einen Wahnsinnssymbolwert. Ja, das merkt man jetzt noch, wenn man sich diese Bilder anschaut. Das Interessante ist so ein Treppenwitz der Geschichte, wie es immer so schön heißt, ja, wo alles kichert und lacht, aber nicht ins Gesicht derer, die dafür sorgen, dass der Witz existiert. Nämlich, man hat damals auch eine Energiewende gemacht. Die Energiewende war die, wegzukommen vom Öl und hinzukommen zur Kernkraft als Träger der Stromerzeugung. Man sieht also, diese Energiewende, die wir im Moment haben, hin zum ökologischen Strom, ist nicht die erste in Deutschland. So, jetzt habe ich ja vorher schon gesagt, wir schauen uns ein paar Sachen ein bisschen genauer an. Schauen wir als erstes mal auf diese Gewinndruckinflation. Ausgangspunkt ist, dass die Eigentümer des Produktionsfaktors Eigenkapital sagen, wir wollen mehr Rendite haben auf unser Eigenkapital. Die Rendite sind die Gewinne, also müssen die Gewinne erhöht werden. Ja, und die Gewinne erhöhen, wissen wir alle, können wir in zweierlei Sorte machen. Einmal können wir die Kosten senken und einmal können wir die Preise erhöhen. Kosten senken kann einen Beitrag leisten, dauert ein bisschen, aber irgendwann ist dann auch mal eine Kostengrenze nach unten erreicht. Und dann hilft nur noch Preise erhöhen. So, jetzt erhöhen wir also die Preise. Was passiert dann? Was sagen die privaten Haushalte? Ja, ihr habt jetzt die Preise erhöht. Das bedeutet ja für uns, dass wir jetzt dafür sorgen müssen, dass wir irgendwo das Geld herbekommen, um uns noch das Gleiche leisten zu können. Also müssen wir höhere Löhne fordern, Inflationsausgleich fordern. Dann kommt diese Forderung an bei den Unternehmen, sie können sie vielleicht nicht hundertprozentig abweisen, es steigen die Kosten der Unternehmen und sie erhöhen in der Konsequenz wieder die Preise. Und dann bekommen wir das, was wir nennen eine Preis-Lohnspirale. Am Anfang stand diese Erhöhung der Preise, um höhere Gewinne zu erzielen. In der Folge wurden höhere Löhne gefordert, um diese Preiserhöhung zu kompensieren. Und dann geht's weiter mit der nächsten Preisrunde. Ein Ausgleich ist dann möglich, oder ein Stehenbleiben dieser Entwicklung, dieser Spirale, ein Unterbrechen dieser Spirale ist dann möglich, wenn die privaten Haushalte entweder sagen, wir wollen nicht mehr so viel Güter kaufen, uns ist das zu teuer, behaltet eure Güter, dann wird die Inflation gebremst. Oder wenn gar nicht genügend Geld da wäre, um die Güter zu erhöhten Preisen zu bezahlen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Beim Stichwort Zahlungsmittelversorgung, da ist natürlich sofort der Gedanke da an die Europäische Zentralbank, beziehungsweise generell an die Zentralbanken und die Frage, wie können die denn hier eingreifen, was können die machen? Und wir wollen hier nur uns so einen geistigen Merkposten bilden, dass nämlich dann offenbar es Sinn macht für die Zentralbanken, dass sie auf die Menge an Zahlungsmittel achten, die in der Wirtschaft zur Verfügung stehen und dass sie die vielleicht bei einer Inflation dann begrenzen müssen, diese Menge an Zahlungsmitteln. Schauen wir auf die Folie 53, Lohndruckinflation. Da haben wir jetzt ganz ähnliche Lage. Wir haben allerdings einen anderen Beginn. Hier ist der Produktionsfaktor Arbeit der Auslöser, indem er sich wünscht, dass hier ein Mehr an Lohn bezahlt werden soll für die Arbeit. Hintergrund, ich will mir mehr leisten können. Diese Lohnsteigerung stellt für die Unternehmen eine Kostenmehrung dar. Sofern sie das nicht anderweitig kompensieren können, zum Beispiel durch Produktivitätssteigerungen oder so etwas, müssen sie diese Kostensteigerung weitergeben im Preis. Und diese Preiserhöhungen, die finden dann, wenn in der Wirtschaft Lohnerhöhungen im breiten Umfang stattfinden, eben auch im breiten Umfang statt und führen zu einer entsprechenden Inflation. Die privaten Haushalte reagieren dann damit, dass sie etwas enttäuscht sind, weil sie jetzt zwar nominal mehr Lohn haben und versucht haben, dafür auch entsprechend mehr Ware zu kaufen, Aber sie haben dann gemerkt, also wenn wir jetzt mehr Ware kaufen, dann geht aber das Geld doch höllisch schnell zu Ende und dann schauen sie nach und stellen fest, aha, es ist also so, dass offenbar dieses Geld gar nicht mehr so viel wert ist, wie wir dachten. Wir hatten da so ein bisschen eine Illusion, dass das Geld zu viel wert sein könnte. Ja, und wenn jetzt das Geld nicht so viel wert ist, wie wir dachten, wir wollten uns ja mehr kaufen, ja, dann müssen wir offenbar jetzt nochmal einen höheren Lohn verlangen. Das ist also die Konsequenz daraus. Und dann sind wir wieder in so einer Spirale drin. Am Anfangspunkt stand die Lohnforderungen, dann standen Preiserhöhungen, dann wieder höhere Lohnforderungen, Preiserhöhungen und so weiter. Und deswegen nennen wir das eine Lohnpreisspirale. Auch hier das gleiche Phänomen wie vorher schon. Diese Lohnpreisspirale stoppt dann, wenn entweder die Haushalte ihre Güternachfrage reduzieren oder aber wenn die Zahlungsmittelversorgung seitens der Geschäftsbanken reduziert ist, und das kann eben unter Umständen, müssen wir uns ja erst einmal anschauen, ob es dann tatsächlich so ist, das kann unter Umständen von der Zentralbank beeinflusst werden. Schauen wir weiter auf die 54. Wenn ihr da auf jeden Fall mal in den Präsentationsmodus geht, das hilft euch weiter, dann haben wir hier auf der 54 eine nette Insel mit Palme, die lassen wir auch stehen, weil sonst wird es ein bisschen zu heiß. Ihr seht ja, dass die Sonne da schon strahlt. Und auf dieser Insel haben wir also eine minimalste Wirtschaft. Es gibt, wenn wir einmal klicken, da eine Flasche Cola, die auf der Insel vorhanden ist. Und dann seht ihr da rechts neben der Palme so einen schwarzen Fleck. Und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und dann seht ihr, das ist ein Stück Euro. So, jetzt ist die Frage, was kann auf dieser Insel gekauft werden? Das ist die eine Flasche Cola. Und womit kann bezahlt werden? Das ist der eine Euro. Und dann ist die Frage, was pendelt sich denn jetzt für eine Situation, für eine Austauschrelation ein zwischen der Flasche Cola und dem Euro? Ja, nach etwas messerscharfem Nachdenken kommen wir wahrscheinlich zu dem Schluss 1:1. Das heißt, ich kann für diesen einen Euro maximal die eine Flasche Cola kaufen oder umgekehrt, für die eine Flasche Cola kann ich maximal einen Euro kriegen. Also werden sie es ausreizen und es wird sich eine Situation von 1:1 einstellen. Wie ist es jetzt aber, wenn wir nochmal klicken und dieses Batzal, das wir da gesehen haben, das ist nicht 1 Euro, sondern das sind 2 Euro. Kann ich jetzt dann 2 Flaschen Cola kaufen? Ah nein, es gibt ja bloß die eine, gell? Natürlich könnte ich jetzt halt für die Flasche Cola weiterhin 1 Euro verlangen, gell? Aber wie ist denn das da mit dem Wechselgeld? Es geht ja gar nicht. Wenn ich also diese 2 Euro finde und eine Flasche Cola, ja, dann pendelt sich die Relation ein, 2 Euro für eine Flasche Cola. Was können wir daraus lernen, wenn wir das jetzt mal aus unserem etwas lächerlichen Inselbeispiel rauslösen und mal verallgemeinern? Wenn die Geldmenge deutlich stärker wächst als die Gütermenge, wir haben jetzt hier eine gar nicht wachsende Gütermenge genommen, aber das könnte man auch machen, dass die da irgendwie kleine Baby-Cola-Flaschen kriegt oder sowas, ja. Auf jeden Fall darf es nicht proportional mitwachsen mit dem Geld. Also wenn wir 2 Flaschen hätten, dann wäre die Relation bei 1:1 geblieben, aber wir haben halt nur eine und vielleicht noch irgendwie so eine halbe Flasche dazu, dann wäre es auch noch eine Preissteigerung. Wenn also die Geldmenge deutlich stärker wächst als die Warenmenge, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir es zu tun haben werden mit einem Anstieg des Preisniveaus mit Inflation. Also das ist etwas, wo dann die Zentralbank stark hinschauen muss. A, muss sie erst einmal einen Begriff haben, was ist Geldmenge? Da haben wir uns ja schon Gedanken gemacht mit M1, M2, M3. Und B, muss ich schauen, wie ist denn die Entwicklung dieser Geldmenge im Vergleich zur Gütermenge. So, und jetzt hat Wismar natürlich, mein Gott, die Wirtschaft ist ja in den letzten Jahren gar nicht so schnell gewachsen, aber die Geldmenge hat sich so dramatisch erhöht, weil die Zentralbank so viele Anleihen gekauft hat und so weiter und so fort. ist gut, wenn ihr das gehört habt. Aber jetzt wollen wir da mal ein bisschen die Luft rauslassen, dass das also immer gleich zu einer Massenpanik führen muss, wie das die AfD am liebsten hätte oder auch der Gauweiler, der CSU-Bundestagsabgeordnete, der hier auch immer entsprechend auf die Pauke hat. Also das Erste ist einmal, Güterkäufe richten sich auf das zur Verfügung stehende Güterangebot. Dieses Güterangebot richtet sich aber nicht nur nach der im Inland erzeugten Gütermenge, die im Bruttoinlandsprodukt reflektiert wird, sondern sie richtet sich eigentlich nach der im Inland verfügbaren Gütermenge. Und das heißt, von der im Inland erzeugten Gütermenge muss ich runterziehen das, was ins Ausland verkauft wurde, und muss hinzuzählen das, was aus dem Ausland hinzukommt. Dann habe ich die im Inland verfügbare Gütermenge. Wenn es also so wäre, dass die Importe deutlich schneller wachsen als die Exporte, dann kann ich auch ein höheres Wachstum der Geldmenge verkraften. Erster Punkt. Der zweite Punkt, zu dem wir dann auch noch eine grafische Illustration sehen werden, auf der nächsten Folie, auf der 56. Der nächste Punkt ist der, dass es wichtig ist, dass mit derselben Menge an Geld unterschiedlich viele Güter gekauft werden können. Und das nicht, weil sich die Preise ändern für die Güter, sondern deshalb, weil diese Menge Geld unterschiedlich schnell zirkuliert. Ich mache dazu mit meinen Studenten gerne im Seminarraum dann ein praktisches Beispiel. Nachdem wir nicht beieinander sitzen, muss ich das jetzt einfach erzählen. Macht's mal eure Augen zu. Ihr sitzt wieder vor, hinter, neben euren Lieblingsnachbarn. Und ihr legt bitte alle geistig vor euch einen Stift raus, ein bisschen was Robustes, nicht irgendein Bleistift, der dann euch gleich hier ist, wenn er mal runterfällt. Also Kugelschreiber, Stabilo oder sowas, das riecht er vor euch raus. Und ich komme zu euch in die Reihe und nehme aus meinem Geldbeutel so ein Euro-Stück, gebe euch den Euro und nehme dafür den Stift. Jetzt habt ihr keinen mehr, also macht ihr das Gleiche. Ihr nehmt den Euro, gebt es einem Nachbarn und nehmt dafür den Stift. Und das Ganze spielen wir jetzt einmal 10 Sekunden lang. Und dann schauen wir, wie viele Stifte wurden denn gekauft mit dem einen selben Euro. Und dann sehen wir, aha, das waren jetzt meinetwegen 4 oder 5. So, dann gebe ich euch einen kleinen Pep-Talk, dass ihr das also deutlich schneller könnt. Und insbesondere müsst ihr aufpassen, dass wenn der ganz ans Ende der Reihe kommt, dass es dann auch ganz schnell in die nächste Reihe geht und dass dort dann ganz schnell diese Übergaben funktionieren. Und dann sage ich so, und jetzt probieren wir es nochmal. Und ich lege den gleichen Euro hin und sage weiter. Und in der Praxis stellen wir dann fest, aha, da wo vorher vielleicht 4, 5 Transaktionen waren, da haben wir jetzt in derselben Zeit, in denselben 10 Sekunden 7, 8, 9 Transaktionen. Das heißt also, mit derselben Geldmenge wurde im selben Zeitraum mehr an Waren gekauft. Das nennen wir die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Die haben wir jetzt in unserem Beispiel erhöht, diese Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Das heißt, dieselbe Menge Geld reicht für mehr Güterkäufe, weil die einzelnen Leute das weniger lange behalten. Das nennen wir die Kassenhaltungsdauer. Die Kassenhaltungsdauer geht also runter, dann geht die Umlaufgeschwindigkeit vom Geld hoch. Das ist sozusagen der Kehrwert. Und was wir aber in der Praxis haben, das ist genau das Umgekehrte. Die Kassenhaltungsdauer nimmt zu, die Umlaufgeschwindigkeit nimmt ab. Das heißt nichts anderes, als dass, wenn wir wollen, dass die gleiche Gütermenge verkauft wird, dass wir dann die Geldmenge wachsen lassen müssen, damit das noch möglich ist. Wieder kurzer Realitätscheck. gleiche Gütermenge verkaufen. Wenn man mal absieht von 2020 mit unseren Corona-Problemen, da haben wir ja typischerweise die Situation, dass größere Gütermengen verkauft werden. Das heißt, ich habe also zwei Gründe, die sich aufeinander stapeln, um die Geldmenge wachsen zu lassen. Erstens mal, die Gütermenge selber wird größer. Zweitens, die Umlaufgeschwindigkeit wird geringer. So, und jetzt kommt noch was. Und zwar eine Unschärfe in der Betrachtung der Geldmenge. Wir haben uns ja überlegt gehabt, dass für die Geldmenge es wichtig ist, es muss erstens mal eine Forderung von einer Nichtbank gegen eine Bank sein und zweitens, es muss wahrscheinlich sein, dass dieses Geld oder Geldsurrogat verwendet wird für Güterkäufe. Okay, gut. Jetzt ist es aber so, dass es manchmal keinen Sinn macht, Geld, das ich nicht für Güterkäufe verwenden will, besonders langfristig anzulegen. Das heißt, wir haben jetzt vorhin gehabt bei M3, dass dazugehören Schuldverschreibungen, die Banken ausgeben mit einer Restlaufzeit bis zu 2 Jahren. Und das geht dann geistig davon aus, dass jemand, der also Geld langfristig sparen will, Schuldverschreibungen kauft mit einer Restlaufzeit, was weiß ich, von 5 bis 10 Jahren oder sowas. Aber wie ist denn das jetzt eigentlich? Im Moment haben wir doch, glaube ich, habt ihr alle mitgekriegt, sehr niedrige Zinsen. Und wir haben gelernt, wenn jetzt die Zinsen auf dem Markt wieder ansteigen und ich habe so eine Schuldverschreibung von der Bank mit 10 Jahren Laufzeit, dann findet der Ausgleich statt, indem der Kurswert der Anleihe runtergeht, also das, was ich beim Verkauf kriegen kann. Und dieser Abschlag, haben wir gelernt, ist umso größer, je größer die Restlaufzeit dieser Anleihe ist. Also, wenn ich jetzt sage, wir haben extrem niedrige Zinsen, also ist es unwahrscheinlich, dass das noch weiter nach unten geht. Ist es eher wahrscheinlich, dass das nach oben geht. Kaufe ich mir dann Anleihe mit 10 Jahren Restlaufzeit? Da müsste ich dann mit dem Klammerbeutel gepudert sein. Dann kaufe ich mir selbst dann, wenn ich vorhabe, das für meine Rente, für meine Enkel oder sonst was zu sparen, das Geld, kaufe ich mir nicht eine Anleihe mit 10 Jahren Restlaufzeit, sondern ich kaufe mir eine mit 1 Jahr, mit 2 Jahren Restlaufzeit, weil wenn es dann nach oben geht, dann habe ich nur einen relativ geringen Abschlag von meinem Einkaufspreis. Und deswegen kommt es gerade in solchen Niedrigzinssituationen vor, dass die privaten Haushalte hergehen und Geld, das sie eigentlich gar nicht ausgeben wollen, parken im Bereich, der zu M3 zählt. Das heißt, auch das ist etwas, das dazu beiträgt, dass diese Alarmklingel nicht so gewaltig schellen muss. Schauen wir nochmal auf die 56, da sehen wir also die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ausgedrückt als Quotient von M3 zum Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt ist ein bisschen kleiner als M3 und wir sehen also, diese Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, die hat sich immer mehr verringert. Das heißt, wenn wir tatsächlich noch die gleiche Menge an Gütern kaufen wollen, dann muss die Geldmenge ein bisschen schneller wachsen als die Gütermenge. Das ist also die Quintessenz von dieser Folie 56. Dann schauen wir mal auf die 57. Da haben wir jetzt die Entwicklung des harmonisierten Verbraucherpreisindex bzw. die Veränderung des harmonisierten Verbraucherpreisindex für 2 Gebiete angezeigt. Wir haben in diesem dunklen Orange die Inflationsrate für Deutschland und wir haben in dem Blau die Inflationsrate für den Euroraum. Warum? Damit wir mal sehen, dass das nicht immer gleich ist. Wenn ihr den Zeitraum anschaut, 2010 bis 2013, dann ist da der Euroraum tendenziell von der Inflationsrate höher als Deutschland, dann von 13 bis heute oder bis 2019 besser gesagt, ist sie immer niedriger, diese Inflationsrate im Euroraum, als bei uns. Und die Europäische Zentralbank ist eben nicht nur zuständig für die Verhältnisse in Deutschland. Das heißt, wenn hier die Leute sagen, oh Gott, schaut's doch mal, 2018 fast bei 2% und die Zentralbank macht diese niedrigen Zinsen, oh Gott, alles so schlimm und furchtbar, ja, dann muss man auch mal schauen, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich für den Euroraum? Und bei uns in den Medien wird natürlich das berichtet stärker, was näher vor der Haustür liegt. Das heißt, wir kriegen auf 5 Meldungen über die Inflationsrate für Deutschland vielleicht einmal mit, wie das für den Euroraum ist. Deswegen, bevor wir uns da aufregen, sollten wir da mal hinschauen. Dann schauen wir nochmal auf die 58 und das ist jetzt ein bisschen komplexer. Und zwar deshalb, weil wir hier diese Inflationsdefinition haben, die ja sagt, das allgemeine Preisniveau darf nicht nur vorübergehend ansteigen, dann haben wir Inflation. So. Und jetzt habe ich aber Preise, die jedes Mal wieder steigen und fallen, die einer gewissen Zyklizität unterliegen. Da sehe ich hier jetzt nur einen Teil dieser Zyklizität, weil ich ja nur Jahresvergleiche mache und nicht Monatsvergleiche. Und da habe ich aber auch schon eine Situation, dass diese orange Kurve deutlich weniger schwankt als die blaue Kurve für dasselbe Währungsgebiet. Weil jetzt gar nicht weiß, ob ich da Deutschland genommen habe oder Euroraum, wahrscheinlich den Euroraum, aber ganz sicher weiß ich es nicht. Wir haben unterschiedlich stark schwankende Kurven. Und zwar einmal blau habe ich den vollen harmonisierten Verbraucherpreisindex und bei dem orangen, da habe ich zwei Sparten rausgeklammert. Nämlich die Sparte Energie und die Sparte saisonale Lebensmittel. Beispiel, tanken. Wir erinnern uns alle noch, dass der Liter Super so um den 1,60 Euro gekostet hat. Und dann ging er plötzlich runter auf 1,19 Euro und jetzt geht er wieder versuchsweise ein bisschen hoch, so zwischen 1,25 und 1,35. Ja, je nachdem, zu welcher Tageszeit man an der Tankstelle steht. Und das ist jetzt nicht nur im Falle von Corona so, sondern das ist bei politischen Störungen, wenn es mal wieder Auseinandersetzungen USA-Iran gibt. Das ist, wenn Hurricanes im Golf von Mexiko toben und so weiter und so fort. Immer wieder dieses Anreißen, Absinken, Anreißen, Absinken. Die Frage ist natürlich, soll ich meine Zentralbankpolitik, soll ich Inflation bekämpfen und so weiter, soll ich das danach richten, wie die Hurricane-Saison in Mexiko ausfällt, soll ich das danach richten, ob der Trump mal wieder einen Twitter-Tweet losgelassen hat oder nicht. Der zweite Punkt wird verständlich, wenn wir uns vielleicht einmal zurückerinnern, wie viel Tomaten im Winter kosten und wie viel Tomaten im Sommer kosten. Ja, Kilopreis Tomaten im Winter, je nachdem, welche Qualität ihr nehmt, kann so zwischen 4 und 8 Euro liegen. Kilopreis im Sommer für eine bessere Qualität zwischen 2 und 5 Euro. Das heißt, der Preis im Sommer ist einfach niedriger. Warum? Ja, ist eine ganz schlichte Geschichte. Im Sommer ist halt das Angebot größer. Die Nachfrage ist im Winter auch da, aber das Angebot ist halt kleiner. Und die Aneinandersetzung oder Hintereinanderschaltung von diesen Dingen, das bedeutet, dass wir einmal unterjährig Zyklen haben im Schwanken und, was wir hier sehen auf der Folie 58, dieses im mehrjährigen Vergleich, diese Schwankungen. Und das führt dazu, dass die Europäische Zentralbank sagt, wir sind froh, dass wir diesen harmonisierten Verbraucherpreisindex haben für die Gesamtbetrachtung, Aber bevor wir in Hektik verfallen, schauen wir uns erstmal auch genau an, wie das denn ist bei dieser Kerninflation. Ob die denn auch so stark mitschwankt. Und wenn wir uns dann zum Beispiel mal anschauen, den Zeitraum 2010 bis 2013, da sehen wir, die Gesamtinflation hat hier die Marke von 2% deutlich gerissen. Ich glaube, ich habe hier doch die deutsche Inflation genommen, wenn ich mir das anschaue. Ja, müsste die deutsche sein. Aber wenn ich die Energie rausklammere und die saisonalen Lebensmittel, dann habe ich hier eine Inflationsrate, die liegt unter diesen magischen 2%. Das heißt, es wird eigentlich nicht aus der Gesamtheit der Preise dieser Schub nach oben ausgelöst, sondern der wird aus ein oder zwei Teilbereichen ausgelöst. Wie gesagt, hier haben wir ja immer Ganzjahresvergleiche, das heißt, da ist das Ergebnis fast das gleiche, ob ich jetzt die saisonalen Lebensmittel drin lasse oder wegnehme. Die Hauptschwankung kommt aus diesen Energiebereichskosten heraus. Und wenn es dann eben so ist, dass diese Energiekosten nicht dazu führen, dass die anderen Preise auch stark ansteigen, weil halt der Energieanteil an den gesamten Produktionskosten sich deutlich verringert hat seit der Situation, als wir damals diese autofreien Sonntage hatten. Wenn das die Situation ist, dann kann ich eben auch mal entspannt sagen, Leute, wir haben zwar eine Inflationsrate, die über 2% liegt, aber der Hauptbeitrag daraus kommt aus dem Energiebereich, der schlägt nicht so stark durch in den ganzen anderen Kosten. Da müssen wir jetzt nicht hektisch eine Inflationsbekämpfungspolitik machen. Also das ist etwas, das wir auch im Auge behalten müssen, dass die Europäische Zentralbank diese Kerninflation immer als zweiten Referenzmaßstab nimmt für die Frage, müssen wir hier etwas unternehmen gegen den Anstieg der Inflationsraten oder müssen wir das nicht? So, es war viel die Rede von diesem harmonisierten Verbraucherpreisindex, aber wir haben uns noch gar nicht Gedanken gemacht, wie der eigentlich zustande kommt. Da ist es so, dass die Statistikbehörden der einzelnen Staaten regelmäßig eine bestimmte Anzahl an Haushalten, das sind mehrere tausend, verpflichten, über einen Zeitraum von 3 Monaten oder so etwas, ihre Ausgaben aufzuschreiben. Und dann wird das ausgewertet und man bekommt eine Aussage darüber, in welcher Reihenfolge der Ausgabengewichte die einzelnen Produkte in das Gesamtbudget der Haushalte eingehen. Und dann nimmt man die 750 wichtigsten Güter, die da reingehen und die nicht Ausgaben sind für Geldanlage, die nimmt man dann her und sagt, das sind die wichtigsten Konsumentenpreise. Deswegen keine Geldanlagen. Und von denen legt man dann das Ausgangsniveau fest, indem man sagt, für diese 750 Güter schauen wir uns für jedes einzelne der Güter bei so und so viel verschiedenen Läden in so und so viel verschiedenen Regionen die gegenwärtigen Preise an. Das ist dann unser Ausgangsniveau, das setzen wir gleich 100. Und dann wird Monat für Monat wieder in diesen Läden, in diesen Regionen die gleichen Preise, für die gleichen Güter die Preise erhoben. Und dann sieht man, wenn man das gewichtet jeweils mit ihrem Einkaufskorbgewicht, ob sich denn jetzt dieses Preisniveau nach oben oder nach unten verändert hat oder gleich geblieben ist. Und das ist dann das, was die Inflationsrate ist. Diese Veränderung im Index, im harmonisierten Verbraucherpreisindex. Dieser Index wird so alle 5 Jahre in etwa angepasst. Das macht hin und wieder nochmal ein bisschen ein extra Ärger, weil die Substitutionseffekte nicht berücksichtigt werden, dass also die privaten Haushalte Güter, die teurer werden unter Umständen, durch andere ersetzen, die im Preis gleich geblieben sind, oder dass die Güter, die billiger werden, vermehrt nachfragen zulasten anderer, die im Preis gleich geblieben sind. Die Substitutionseffekte, die werden also in diesem Warenkorb nicht wirklich berücksichtigt, weil der für so 5 Jahre in etwa die Mengen konstant hält. Ja, wenn wir eine Inflationsrate hören, und es ist nur eine einzige, die wir hören, dann ist das typischerweise die Inflationsrate, die sich ergibt, wenn ich den jetzigen Betrachtungsmonat vergleiche mit demselben Monat des Vorjahres. Also wie hat sich innerhalb von 12 Monaten das Preisniveau verändert? Und wenn wir mehrere hören, dann kann auch mal auftauchen die Veränderung der Preise gegenüber dem Vormonat. Das ist aber selten. Das sind dann irgendwelche Nullkommaraten immer eigentlich. Das Gängige ist für die Inflationsrate, wie haben sich die Preise innerhalb der letzten 12 Monate verändert. Ich habe euch da die Links angegeben, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Ja, jetzt hat die EZB diese Kurven vor sich liegen und sie weiß, sie kann da unter Umständen eingreifen in das Ganze. Was tun wir denn jetzt? Das erste ist, die EZB kann sich abschminken, dass sie einfach sagt, jetzt gehen wir mal ein Rundschreiben raus, die Preise dürfen nicht mehr verändert werden. Dieses Recht hat sie nicht. Und es wäre auch schlecht zu erklären, warum in einer Marktwirtschaft die Preise sich nicht frei bilden sollen. Was sie hat, ist das Monopol aufs gesetzliche Zahlungsmittel. Das hat sie auch im Bereich der Münzen indirekt, weil sich die Euro-Staaten immer genehmigen lassen müssen, wie viel Münzen sie in Umlauf bringen. Es gibt so einen kleinen Ausreißer, ja, der Vatikan zum Beispiel, der prägt selber eigene Münzen und der ist ja kein Euro-Staat und muss sich deshalb nicht genehmigen lassen, auch nicht von der Republik Italien, wie viel Münzen er in Umlauf bringt. Aber grundsätzlich, das gesetzliche Zahlungsmittel, da geht's relativ einfach mit dem Monopol. Schwieriger ist alles andere. Wir haben aber schon gehört, die Inflation lässt sich im Zaume halten, wenn wir immer wieder darauf schauen, wie umfangreich ist denn die Versorgung der Wirtschaft mit Zahlungsmitteln. Also muss sich die EZB überlegen, was kann ich an Einwirkungsmaßnahmen ergreifen, damit diese Zahlungsmittelmenge nicht ausufert. Das ist ihr Hauptfokus. Und darauf richten sich dann auch die Einzelmaßnahmen, die die EZB ergreift.